NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Leonard Cohen gilt als der beliebteste und bekannteste jüdische Sänger weltweit. Sein Song Halleluja ist angeblich das meistgespielte Musikstück der Gegenwart. Vielen Menschen dürfte nicht klar sein, dass der Kanadier Cohen, der 2016 in Los Angeles starb, er wurde 82 Jahre alt, jüdisch war oder muss man sagen jüdisch ist. Sein Name Cohen wies ihn aus als Nachfahr der Kohen, der Priester im Tempel. Seine Vorfahren von mütterlicher wie väterlicher Seite waren Rabbiner, Präsidenten der größten jüdischen Gemeinde von Montreal und Religionslehrer. Er hat selbst berichtet, dass er intensiv im Bibelstudium wie auch im Studium der Kommentare unterrichtet wurde und in der jüdischen Tradition aufwuchs. Cohen fühlte sich dem Judentum und Israel tief verbunden, was sich einmal mehr zeigte, als er 1973 im Yom Kippur-Krieg an der Front im Sinai herumreiste und für israelische Soldaten sang. Doch Cohens Werk, so sehr es jüdisch geprägt ist, lässt sich nicht umstandslos einer Tradition zurechnen. Es ist in sich widersprüchlich und individuell, und auf dieses facettenreiche Profil schaut ein neues Buch mit dem Titel Leonard Cohens Stimme des schweizerischen Literaturwissenschaftlers und Cohen-Verehrers Caspar Badge. Herr Badge, Sie schreiben zu Beginn von Cohens Wirken, zunächst ja als Lyriker, hätte kein Mensch für möglich gehalten, dass Cohen Sänger sein könnte mit seiner wenig attraktiven Stimme. Lassen Sie uns kurz reinhören in The Stranger Song, 1967 auf dem ersten Album von Cohen.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender.
Was war jetzt daran stimmlich so schlecht?
Daran war überhaupt nichts schlecht. Ich fand das interessant, dass ein Autor und Dichter Mitte 30, der so nach allen Maßstäben eigentlich schon ziemlich erfolgreich war, sich dann entschieden hat, aufzutreten und Sänger, Songwriter zu werden. Und für Cohen war das ein großer Schritt. Er hat auch damit gerungen. Damals, Mitte, Ende der 60er Jahre, galt diese Stimme eben als nicht klassische Sängerstimme, als gepresst, nasal wurde sie oft beschrieben, und Cohen selbst hat darunter stark gelitten.
Sie schreiben, Cohens Stimme sei ambivalent, also irgendwie zwiespältig, manchmal so raspelig, manchmal brechend gewesen. Und gerade das habe sie so attraktiv für viele Menschen gemacht. Was ist daran für Menschen attraktiv?
Ja, also da spielen natürlich auch die Texte hinein. Und Cohens Texte und er selbst als Figur steht eben, wie ich denke, für eine gewisse Ambivalenz. Also er steht ja immer so zwischen diesem Streben nach dem Heiligen, nach der Spiritualität, aber eben auch diesen irdischen Begehren, Verlangen. Also er singt ja auch über Sexualität, Erotik. Und ich glaube, dass eben diese Stimme auch in dieser Brüchigkeit dafür steht und deswegen sie uns auch so nahe geht.
Cohen selber sang ja mal, I was born like this, I had no choice, I was born with the gift of a golden voice. Also ich bin so geboren, ich hatte gar keine Wahl, ich wurde mit einer goldenen Stimme geboren. Was steckt da drin?
Also zum einen ist das Cohens Ironie, ja, ist dann so eine wirklich bodenlose Ironie, eben weil seine Stimme als schlechte Stimme gegolten hat und er ja am Schluss dann auch wirklich so eine heisere Altmännerstimme hatte, auch durch seinen Drogen- und Alkoholgebrauch natürlich geprägt. Und ich glaube, darauf hat er angespielt und das Publikum hat das natürlich geschätzt und applaudiert, gejohlt, wenn er das gesungen hatte. Das ist das eine. Und das andere ist eben, da drin steckt schon auch der ganz alte Mythos der Erwählung des Dichters. Also, dass ein Dichter von der Intuition, von den Musen gepackt wird und gar nicht anders kann, als zu singen und zu schreiben.
Als was sah er sich denn selber eher? So als Dichter mit göttlichen Eingebungen oder eher als hart an den Texten arbeitender Handwerker?
Ich denke, auch hier spielt die Ambivalenz eine große Rolle. Also er hat immer berichtet, wie hart er gearbeitet hätte, dass er eben in einem Interview, das ist berühmt geworden, spricht er davon, wie er in den Unterhosen auf dem Hotelzimmerboden da sitzt und 50 Strophen schreibt und leidet an diesen Texten. In einem Song schreibt er auch «Workers in Song». Und das ist auch ein sehr traditionelles Bild des Dichters in der europäischen westlichen Literatur, dass man arbeiten muss, dass man viel lesen muss selbst, um selbst dann Kunst herzustellen. Aber er hat immer wieder von der Inspiration gesprochen, also auf der anderen Seite und auch in einer Preisrede in Spanien, die er gehalten hat zur Verleihung des Prinzessin von Asturien-Preises, spricht er eben davon, dass wenn er wüsste, woher die guten Songs kommen, dann würde er dort an diesen Ort öfters hingehen. Also, und das war eben auch so ein typisches Bonmot dann von Cohen.
Er scheute ja nicht das Pathos, also manchmal auch nah am Kitsch, wie in Halleluja, das trotz des sehr anspruchsvollen Textes, der meistens ignoriert wird, ja irgendwie auch kitschige Passagen hat. Wie ging er selbst eigentlich damit um, mit dieser Problematik?
Ja, das verschiebt sich, glaube ich, auch im Lauf seines langen Lebens und Werks ein bisschen. Ich glaube, dass im früheren Werk der 70er Jahre er sehr freigebig mit Pathos umgegangen ist, ja, da wirklich das Pathos sehr ernsthaft betrieben wird, eine große Rolle spielt. Später ironisiert er dann das eher ein bisschen. Zu Halleluja hat Cohen selbst einmal bemerkt, dass es jetzt 10 Jahre nicht mehr gesungen werden soll, weil eben durch diese vielen Versionen der Song dann auch ziemlich abgegriffen wird.
Anfang der 1990er Jahre, die Welt feierte optimistisch das Ende des Kalten Krieges und des Mauerfalls, kam Cohens Album The Future heraus, die Zukunft. Der Titelsong, absolut düster und apokalyptisch, die Himmelsräder stehen still, die Zukunft ist Mord. Die Dinge geraten ins Rutschen, es bleibt nichts, das noch irgendein Maß hat. Das Ganze musikalisch gut tanzbar, auch ziemlich zynisch und makaber. Wir können mal kurz ein bisschen reinhören.
And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder.
Wie verstehen Sie das Lied?
Es ist erstens die Lust an der Provokation. Das hat Cohen immer gern gemacht. Er ist nicht eingeschwungen in diesen positiven Groove, den der geherrscht hat. Und zum Zweiten ist es auch eine Weltsicht, die ebenfalls sehr stark aus der Bibel inspiriert ist. In dem Song The Future kommt ja auch diese Zeile vor, I'm the little Jew who wrote the Bible.
Ich bin der kleine Jude, der die Bibel geschrieben hat.
Genau. Und ich würde das so verstehen, dass er eben eine prophetische Weltsicht hier ins Spiel bringt. Also wirklich im Sinn der biblischen Propheten als Machtkritik. Aber auch, dass er ein anderes Zeitmodell in Anschlag bringt. Dass er eben nicht davon ausgeht, dass jetzt alles mit dem Fortschritt auf eine leuchtende, positive Zukunft hinausläuft, sondern dass es gut sein kann, dass auch wieder irgendwie die Katastrophe kommt. Und ich glaube, das macht diesen Song für uns jetzt auch wieder aktuell, weil im Moment ist unsere Zukunft ja, wir wissen auch nicht genau, was da kommt.
Und auf derselben LP ist der Song Anthem, zu Deutsch Hymne. Kein leichtes Lied, aber hoffnungsvoll und mit dem berühmten Satz There's a crack in everything, that's how the light gets in. Cohen hat es mal als sein Glaubensbekenntnis bezeichnet. Es gibt in allem einen Riss und durch den kommt das Licht. Ist das eine Aufforderung, die Risse in unserem Leben zu akzeptieren?
Ja, sicher, das kann man so verstehen. Der Song beginnt damit, dass dieser Sänger aufsteht, am Morgen die Vögel singen und die Vögel sagen ihm Start again, also du musst jetzt wieder anfangen. Also es ist eigentlich ein Song über Achtsamkeit, über wie ich mit dem Leben weitermache, auch wenn es nicht so gut läuft.
Also jeden Moment neu leben quasi.
Genau, jeden Moment neu leben. Es gibt immer wieder die Chance anzufangen. Ja. Und das eben spielt zusammen mit diesem sogenannten Glaubensbekenntnis, diesen Crack in Everything. Das ist auch ein kabbalistisches Bild. Also Cohen war ja sehr belesen, muss man sagen. Er hat sich nicht nur mit biblischen Texten, sondern auch mit der jüdischen Mystik auseinandergesetzt. Und da gibt es so die Überlieferung, dass während der Schöpfung die Gefäße Gottes eben zerbrochen sind und Dunkelheit und Licht sich vermischt haben. Und jetzt es darum geht, im Leben diese Lichtfunken einzusammeln. So, das ist so ein mystisches Bild.
Aber es bleibt ein starker Gegensatz zwischen diesem Satz und dieser sehr düsteren Zukunftsvision in the future, oder?
Ja, das kann man als Gegensatz sehen. Ich glaube auch, dass Cohen eher davon ausgegangen ist, dass politisch, kollektiv es eigentlich nicht groß Hoffnung gibt für die Menschheit, aber im Individuellen schon. Und das war ja auch sein Weg als Mensch. Er hat Jahre in einem Zen-Kloster verbracht in Südkalifornien, hat meditiert und so weiter. Also, und die Kunst ist eher so eben dafür da, dass wir nicht verzweifeln.
You Want It Darker, Cohens letztes Album, erschien 17 Tage vor seinem Tod. Cohen ist 82 zu diesem Zeitpunkt und richtet sich direkt an Gott. Der Gesang wird eingeleitet vom Männerchor von Cohens Synagoge in Montreal. Und Cohen selbst redet ein ziemlich ernstes Wort mit Gott, der es offenbar immer noch dunkler will. Und zugleich sagt er wie Abraham und Moses in der Bibel, Hineni, mein Gott, ich bin bereit, ich bin hier. Welche Funktion hat der Chor?
Zum einen eine biografische Funktion. Also wie Sie sagten, dieser Chor ist nicht irgendein Chor, sondern es ist eben aus dieser Synagoge, die Cohens Eltern, Großeltern bereits Mitglieder waren, Mitbegründer auch. Das ist eine Rückkehr zu seiner Kindheit, zu seiner Jugend. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, der Chor steht eben auch für das Kollektiv, für die Gemeinschaft, die eine Kontinuität auch verspricht, während eben man als Mensch ja keine andere Wahl hat, als irgendwann zu sterben. Und dieses You Want It Darker, das ganze Album, ist eigentlich ein Todesalbum.
Caspar Bartgé, herzlichen Dank für das Gespräch. Ihr sehr lesenswertes Buch, Leonard Cohens Stimme, ist bei Wagenbach erschienen und kostet 22 Euro. Sie haben sich zum Schluss ein Take aus Sisters of Mercy gewünscht. Was mögen Sie besonders an dem Lied? Es ist ja eins der ganz frühen Lieder.
An dem Song mag ich, dass es ein fröhlicher Song ist. Man hat so das Gefühl, dass man aus einem angenehmen Traum erwacht. Und es geht auch in dem Song um Wachen und Schlafen, diesen Zwischenraum. Der Text hat diese Ebene, die einen direkt anspricht. Und dieser Text hat starke Verbindungen zur romantischen Literatur und hat viele Anspielungen. Und das finde ich faszinierend.
The Sisters of Mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought I just cannot go on. And they brought me their comfort, later they brought me this song. To them, you've been traveling so long. You who must leave everything. Begin with your family, soon it comes round to your soul. But I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness tells you you've sinned.
Thank you.
Sisters of Mercy, Leonard Cohen bei seinem berühmten Konzert in London 2008. Er besingt die Schwestern der Barmherzigkeit. Im Text heißt es: Sie warteten auf mich, als ich dachte, es würde nicht mehr weitergehen, und sie brachten mir ihren Trost und später dieses Lied. Das Lied ginge auf eine reale Begegnung zurück, die ihm aus einer Schreibblockade half, hat Leonard Cohen einmal erzählt. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Protest gegen den geplanten Stand der AfD bei der am Dienstag beginnenden Bildungsmesse Didakta wächst. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland sowie internationale kirchliche Hilfswerke sehen die Teilnahme der AfD an Europas größter Bildungsmesse in Stuttgart kritisch. Die Haltung zur AfD sei ganz klar. Daher habe man Sympathien für den Protest aus der Zivilgesellschaft, sagte ein Sprecher des Zentralrats dem Südwestrundfunk. In einer veröffentlichten gemeinsamen Erklärung äußerten die Hilfswerke Brot für die Welt und Miserior große Besorgnis über die Teilnahme der AfD. Eine Bildungsmesse, die sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Fachpersonal richte, müsse frei von rechtsextremen und demokratiefeindlichen Einflüssen bleiben, betonte Petra Kotz, Leiterin des Referates Globales Lernen beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt. Die Zulassungsbedingungen für Aussteller müssten dringend überprüft und geschärft werden. Am Mittwoch hatten bereits Bildungsgewerkschaften und ein bundesweites Bündnis von Schüler-, Eltern- und Lehrerverbänden gefordert, dass die Bildungsmesse kein Forum für demokratiefeindliche Parteien bieten dürfe. Laut offiziellem Statement der Veranstalter nehmen in diesem Jahr erstmalig auch Parteien als Aussteller teil. Der Didakta-Verband und die Messe Stuttgart haben die Auffassung geäußert, dass sie den AfD-Stand nicht verbieten könnten. Die Messe Stuttgart erklärte, die einschlägigen Zulassungskriterien der Didakta sähen auch politische Institutionen als potenzielle Aussteller vor. Politische Parteien unterfallen als solcher dieser Zulassungsbestimmung, hieß es. Die Didakta findet vom 11. bis 15. Februar in der Messe Stuttgart statt. Israel hat den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Rückzug vom UN-Menschenrechtsrat begrüßt und sich dem Schritt angeschlossen. Der Rat mit Sitz in Genf dämonisiere geradezu obsessiv die einzige Demokratie im Nahen Osten, schrieb Außenminister Gideon Saar auf der Plattform X. Das Gremium habe sich darauf konzentriert, ein demokratisches Land anzugreifen und Antisemitismus zu verbreiten, statt sich für die Menschenrechte einzusetzen, kritisierte der Minister. Israel sei in mehr als 100 Resolutionen verurteilt worden, mehr als der Iran, Kuba, Nordkorea und Venezuela zusammen, schrieb Saar. Diese Diskriminierung werde nicht länger hingenommen. Da die USA derzeit kein Mitglied des UN-Menschenrechtsrates sind, ist ein formaler Austritt nicht möglich. Washington kann sich höchstens nicht mehr als Beobachter beteiligen und nicht mehr um eine Mitgliedschaft bewerben. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, beobachtet eine Normalisierung von Judenhass in Deutschland. Judenhass werde immer häufiger, vehementer und schamloser ausgelebt, und zwar in allen Teilen der Gesellschaft, sagte Klein der Rheinischen Post. Diese Normalisierung dürfe nicht hingenommen werden. Antisemitismus wende sich nicht nur gegen Jüdinnen und Juden, sondern sei Ausdruck einer zutiefst demokratiefeindlichen Haltung. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist nach einer vorläufigen Statistik auch 2024 auf einem hohen Niveau geblieben. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der linken Abgeordneten im Bundestag Petra Pau hervor. Demnach registrierte die Polizei im Jahr 2024 knapp 5.200 Straftaten, bei denen ein antisemitisches Motiv vermutet wird. Die Zahlen sind vorläufig, da Angaben zum vierten Quartal noch fehlen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Krieg nahm der Hass gegen Jüdinnen und Juden deutlich zu. Der Antwort zufolge gehören die meisten der registrierten Straftaten zur Sparte politisch motivierte Kriminalität rechts. Pau zeigte sich besorgt. Die Antwort zeige, dass antisemitische Ideologien weiterhin tief in rechtsextremen Strukturen verankert seien und in bedrohlicher Weise zunähmen. Eine Woche nach Sachbeschädigungen in der Gedenkstätte Ahlem in Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Aufgrund von Videoaufzeichnungen sei der 25-Jährige aus Hannover identifiziert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler gehen von einer politisch motivierten Tat aus. In der Gedenkstätte waren in der vergangenen Woche Blumenkränze zerstört und gestohlen worden, die am Montag vergangener Woche während der Gedenkstunde für die Opfer des Holocausts dort niedergelegt worden waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen erlassen. Dieser sei am Mittwoch vollstreckt worden, hieß es. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahls der Blumenkränze dauern an. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin.
In der Tora hatten die Israeliten zwei Erzfeinde, die Ägypter und die Amalekiter. Die Ägypter versklavten und unterdrückten die Israeliten. Sie versuchten, jedes männliche Kind zu ertränken. Es war versuchter Völkermord. Dennoch gebietet uns die Tora: Einen Ägypter sollst du nicht verabscheuen, denn du bist Gast gewesen in seinem Land. Im Gegensatz dazu griffen die Amalekiter die Israeliten nur einmal an. Ein Angriff, der fehlschlug. Dennoch sagt die Tora: Du sollst das Andenken Amaleks austilgen, vergiss das nicht. Warum dieser Unterschied? Wenn Hass rational ist, auf Furcht oder Sorge beruht, gerechtfertigt oder nicht, eine gewisse Logik hat, dann kann man mit ihm argumentieren und ihn überwinden. Aber mit bedingungslosem, irrationalem Hass kann man nicht argumentieren, er bleibt immer bestehen. Der Hass und die Angst der Ägypter vor den Israeliten begannen, als die Ägypter sahen, dass die Israeliten eine potenzielle Bedrohung für die einheimische Bevölkerung darstellten. Genau das Gegenteil war bei den Amalekitern der Fall. Sie griffen die Israeliten an, als sie müde und matt waren. Sie konzentrierten ihre Angriffe auf die hinteren, müden und schwachen, die keine Gefahr darstellten. Das war irrationaler, unbegründeter Hass. Aber wie entstand eigentlich dieses Nomadenvolk? Die Tora berichtet, dass Amalek von Eliphas abstammt, dem Sohn Esaus. Esau, Amaleks Großvater, war Jakobs Zwillingsbruder. Als Jakob hinterlistig Esau den väterlichen Segen raubte, der eigentlich Esau als Erstgeborenem zustand, weinte Esau laut und bitter. Amalek erbte den Schmerz seines Großvaters. Etwa 1300 Jahre später rächte sich ein Nachkomme Amaleks an den Nachkommen Jakobs. Das Buch Esther berichtet, wie Haman, ein Nachkomme Amaleks, beschloss, alle Juden im Perserreich zu vernichten und dafür die Unterstützung des Königs erhielt. Als der Jude Mordechai von diesem Plan hörte, weinte er laut und bitterlich. Interessanterweise werden hier dieselben Worte verwendet. Er weinte laut und bitter, als gäbe es einen direkten Zusammenhang zwischen Jakobs hinterhältigem Handeln und Hamans bösem Plan, der wie eine späte Folge und der Preis für Esaus Leiden erscheint. So erbte Amalek den Schmerz von seinem Großvater Esau, aber die Verbitterung erbte er von seiner Mutter Timna. Die Tora erwähnt nur, dass Timna die Konkubine des Eliphas war. Der Talmud hingegen erzählt folgende Geschichte. Timna, die Mutter Amaleks, war eine Prinzessin. Sie kam zu Abraham, Isaak und Jakob, um zum Judentum zu konvertieren. Aber sie lehnten sie ab. Verbittert darüber ging sie zu Eliphas, dem Sohn Esaus, wurde seine Konkubine und sagte: Es ist besser, in diesem Volk eine Magd zu sein, als anderswo eine Adelige. Aus ihr ging Amalek hervor, der Israel viel Kummer bereitete. Und warum? Weil sie Timna nicht hätten verstoßen dürfen. Amalek war also der Sohn einer Konkubine, ein Kind zweiter Klasse, von den Söhnen seines Vaters nicht akzeptiert, ein Außenseiter ohne Platz im Testament, ohne Erbe. Amalek war die dritte Generation derer, die wir vertrieben, enteigneten, zu Außenseitern gemacht haben, zu Erben von Schmerz, Verbitterung und Zorn. So entstand der Stamm, der uns in der Wüste angriff, als wir müde und erschöpft waren. Deshalb müssen wir, um die Erinnerung an Amalek auszulöschen, darauf achten, dass wir unseren schlimmsten Feind nicht wieder erschaffen. Denn diejenigen, denen wir ihr Geburtsrecht verweigern, die wir diskriminieren und ausgrenzen, sie werden zum neuen Amalek. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Come Healing von Leonard Cohen. Es gehört inzwischen zur Liturgie etlicher Reformsynagogen in den USA. Übersetzt lautet der Text: Komm, heile unsere Körper und unseren Geist.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.